Hallo und herzlich willkommen zur Folge 046 vom Schnaufcast. Heute ist der 3. Februar 25. Liebe Grüße hier an Fabi, der sich gewünscht hat, dass ich immer sage, was für ein Tag ist, dass man auch weiß ganz genau, wann der Podcast rauskommt. Ja, macht ja durchaus Sinn. Ich sende hier jede Woche und auch ein paar haben mir gefeedbackt, dass sie hinterherhängen und nicht jede Woche zum Hören kommen. Ist natürlich für jemanden, der 20 Stunden Podcast in der Woche hört, wie ich, um immer am Ball zu bleiben, ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber ich bin da nicht das Maß aller Dinge. Deswegen sollt ihr gern immer wissen, was der Tag der Aufnahme ist. Es ist Montagmorgen, ich mache gerade Pause, trinke einen Kaffee und quatsch euch hier einen Schnaufkast ein. Ich komme ganz frisch aus dem Wald, frisch vor allem. Am Wochenende stand ja unser Winterbiwak an, das wir schon sehr lange geplant haben. Und bei knackigen minus 8 Grad in der Hängematte war das gestern spannend für mich. Und vor allem habe ich sehr viel gelernt nach der Scheißwoche von letzter Woche. Ich denke, ihr wisst alles, was ich meine. Die ganze Politik-Scheiße, die gerade abgeht und was die CDU meint, unserem Land hier anzutun, hat mich ganz schön mitgenommen neben der stressigen Arbeitswoche. Und da war es für mich irgendwie total wertvoll, 24 Stunden im Wald zu sein, ohne großartigen Handyempfang und ohne ständig die News mitzubekommen. Und das habe ich dringend gebraucht. Ja, und das Winterbiwak war definitiv eins meiner Highlights der Woche, neben meinem Longrun und neben dem schönen Filmeabend. Und genau das wird sich heute durch die Folge ziehen. Erstmal ein bisschen zum Biwak. Mein Wochenende war dementsprechend ein bisschen weniger auf Laufen geprägt, dafür auf Bushcrafting und Winterbiwak. Was ein Biwak eigentlich kommt aus dem militärischen bzw. aus dem alpinen Bereich. Beim Biwak übernachtet man provisorisch im Freien, entweder in Zelten, was in Deutschland in Wäldern nicht erlaubt ist, oder unter Tarps, das ist eine Art Plane oder selbstgebaute Unterkünfte. Warum habe ich jetzt das Zelten gleich so eingeklammert? Wenn man geplant in der Natur übernachtet, dann kann das in Deutschland einen Straftatbestand haben. Deswegen ist es nur möglich, in der Natur zu übernachten, wenn es improvisierte Möglichkeiten sind zum Schlafen, also nur mit Schlafsack am Boden oder Isomatte oder halt unter einem Tarp, was die meisten Leute, die bivakieren, so machen. Ist auch so ein bisschen eine Disziplin oder sich selbst ein Shelter bauen, ist gerade beim Bushcraft ein sehr beliebtes Thema, beziehungsweise machen die Leute gern. Und da kommt echt Freude auf, so sich darüber auch Gedanken zu machen. Und wir hatten das in einer kleinen Freundegruppe, die teilweise noch nie draußen übernachtet haben und Leute, die da sehr erfahren sind, abgestimmt schon länger den Termin, hatten uns da ein Waldstück gemietet, in dem es halt eben auch erlaubt ist, dann mit dem vorhandenen Totholz zu arbeiten, der Besitzer immer mal wieder Stämme da reinlegt, mit dem man dann auch bauen und basteln kann und wo auch ein kleiner Flusslauf durchgeht. Und um die Herausforderung so ein bisschen besonders zu machen, haben wir gesagt, wir machen das im tiefsten Winter, 31. Januar bis 2. Februar. Ich bin dann erst Samstagmorgen dazugekommen, einfach weil ich in der kommenden Woche zwei Konzerte spiele. Dienstag mit Void in Leipzig und Freitag mit Anheim in Würzburg und da auf keinen Fall krank werden wollte. Und ich dachte mir, zwei Nächte und vielleicht funktioniert mein Setup nicht so und ich friere und werde am Ende noch krank oder bin halt unfit. Das wollte ich nicht riskieren, dachte mir, eine Nacht kann ich auf jeden Fall vertreten. Selbst wenn ich da total durchgefroren bin, packe ich morgens meine Sachen und setze mich ins Auto, schmeiß die Heizung an und fahre nach Hause, dusche dann warm und alles ist cool. Die Vorsichten hätte ich gar nicht brauchen müssen. Ich habe ja jetzt doch schon ein bisschen Erfahrung, was draußen schlafen und vor allem Bivakieren angeht. Ich bin das erste Mal draußen gewesen, 2018 habe ich eine Bikepacking-Tour gemacht, meine erste Bikepacking-Tour überhaupt. Damals noch mit meinem ranzigen Mountainbike und alles super provisorisch und viele Fehler gemacht, richtig schlecht geschlafen, dolle gefroren, Angst gehabt ohne Ende. Und im Vergleich dazu bin ich jetzt halt einfach wirklich sehr routiniert, was draußen Schlafen angeht. Was sich bei mir durchzieht, mein Setup, ich schlafe in der Hängematte und das tut mir auch richtig gut. Ich hatte echt Angst zu frieren. Ich habe einen guten Schlafsack mir letztes Jahr schon gekauft und habe schon sehr lang eine Thermarest Isomatte, die ich auch damals von Schluppi bekommen habe. Schöne Grüße hier an Schluppi mal wieder. Und auch die Hängematte, die ich habe, ist eine Weitergabe von Schluppi, der sie sich gekauft hat und festgestellt hat, dass es für seine Zwecke nichts ist. Also ich würde sagen, 2 Drittel meines Übernachtungsequipments kommt vom Schluppi. Dafür vielen Dank, sehr inspirierend. Der hat ja auch eine ganze Zeit lang immer mal wieder draußen übernachtet, weil er diese Ruhe und die Natur und die Freiheit genießen konnte. Und ich glaube, das macht es auch aus, so mal weg zu sein von den ganzen Standarddingen, von diesem Couch, Fernseher, Computer, Warmwasser und sich keine Gedanken drüber machen, wie ich jetzt mein Essen warm mache. Wir sind dann Samstagmorgen, Freund von mir und ich, von Bamberg nach fast Deggendorf gefahren, also tschechische-österreichisches Grenzgebiet. Und die anderen, die dabei waren, unter anderem 2 Wildnispädagogen, waren schon am Freitag da. Das heißt, das Camp war Gott sei Dank schon eingerichtet, beziehungsweise Feuer war an, Lager war aufgebaut. Die haben schon mal ausgetestet, wie es mit dem Wasser ist. Gott sei Dank konnte man das Flusswasser trinken, das da, oder das Bachwasser, das da vorbeigekommen ist, wenn man es abgekocht hat. Gab auch schon kleinere Verletzungen, die Gott sei Dank alle glimpflich waren, mal mit dem Messer geschnitten. Aber passiert. Muss man auch immer mit rechnen, wenn man draußen in der Natur ist, dass man sich irgendwie verletzen kann. Deswegen habe ich zum Beispiel auch immer ein Erste-Hilfe-Kit dabei. Und durch die Feuerwehrausbildung habe ich ja auch eine etwas tiefere Erste-Hilfe-Ausbildung. Deswegen mache ich mir da wenig Gedanken. Aber man muss damit rechnen, dass wenn man mit großen und scharfen Messern hantiert, dass man sich daran verletzen könnte oder beim Sägen, beim Holzhacken etc. Apropos Holzhacken, ich habe dann von Stefan, der dabei war, Glutknives, ihr findet den Link in den Shownotes, eine Axt beschenkt bekommen, wo ich mich mega darüber gefreut habe und habe dann auch gleich eine tote Fichte damit umgemacht und absolute Waffe, die Axt, also richtig scharfes, geiles Teil. Kann mich ja eh für Äxte, Messer und solche Sachen einfach aus diesen Bushcraft-Gründen, ne, sehr faszinieren. Tag war dann so faszinierend, weil einerseits hat sich so angefühlt, als würde die Zeit gar nicht umgehen und in Retrospektive war die 24 Stunden in der Natur einfach so schnell vorbei. Teil von den Leuten, die Freitag schon kamen, sind dann Samstag zurückgefahren. Die kamen aus München und weil die abends irgendwie ein Konzert noch hatten und wir waren dann im Endeffekt zu viert von Samstag auf Sonntag und saßen dann am Feuer und haben geredet, Met verköstigt, weil außer mir alle Met brauen, die da noch frei dabei waren am Samstag und haben einfach lang geredet und haben uns Rehragout im Dutch Oven gemacht, beziehungsweise einen Reh-Eintopf. Das Reh kam von einem befreundeten Jäger von Stefan, der was regional geschossen war und dementsprechend halt auch von der Qualität her super, mega leckerer Eintopf. Das erste Mal, dass ich im Dutch Oven so ein richtig geiles, gemeinschaftlich gekochtes Gericht gegessen habe und man nimmt dann auch das Essen viel mehr wahr. Essen ist nicht nur sowas, was man muss, sondern man freut sich darauf, es riecht gut und dann Marshmallows überm Feuer geröstet mit Tuk-Tuk-Keksen, also Tuk-Tuk, Marshmallow, Tuk-Tuk, wow, beste Süßigkeit ever. Und ich habe dann um 22 Uhr so, meine Füße waren ein bisschen kalt, weil es hatte dann auch schon deftige Minusgrade und ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Hab mir dann noch warmes Wasser gekocht oder heißes Wasser gekocht, hab das in meine Trinkflasche und die Trinkflasche mit in den Schlafsack genommen und das hat einfach so viel gebracht. Also mir war richtig gut warm. Ich hatte nur eine lange Merino-Unterhose, zwei Paar Socken und eine gefütterte Jacke an und Schlafsack bis zur Nase zugezogen. Und habe eine richtig gute Nacht gehabt. Also ich habe auch wirklich 8 Stunden durchgeschlafen und dann so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich aufgestanden bin, eher so mich rumgewälzt, weil ich noch nicht raus in die Kälte wollte. Aber es war dann alles gar nicht so schlimm. Kaffee gekocht, gefrühstückt und dann so ganz gemütliches Camp abgebrochen, aufgeräumt, keine Spuren im Wald hinterlassen und das Feuer abgelöscht und dann ging es nach Hause und ich muss sagen, ich war richtig gut erholt und es war echt pure Erholung für 24 Stunden und so sehr mir die letzte Woche aufs Gemüt geschlagen hat, ich war richtig down, muss ich sagen. So sehr hat mich das jetzt wieder hochgeholt. Aber dann die Ankunft in der Zivilisation war auch schon ein bisschen Kulturschock. Wobei ich einfach die Energie noch mitgenommen habe. Aber jetzt widmen wir uns mal meinem eigentlichen Training der Woche. Die Trainingswoche. Ja, meine Woche war erstmal vorab richtig gut. Ich habe eigentlich gedacht, durch den Wochenendtermin komme ich nicht so richtig gut zum Training, deswegen muss ich ein bisschen schieben. Habe eigentlich geplant gehabt, ein Krafttraining ausfallen zu lassen und trotzdem 4-mal laufen zu gehen und dann von Montag bis Freitag mein komplettes Wochenendtraining unterzukriegen. Es hat super geklappt und dadurch, dass ich dann Sonntag gegen 1 zu Hause war, weil wir relativ früh losgekommen sind, konnte ich sogar noch ein zweites Krafttraining die Woche einschieben. Aber jetzt mal kurz zu meinem Wochenablauf. Am Montag Krafttraining war auf Ganzkörper und Core ausgelegt, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass ich nur einmal die Woche Kraft trainiere und ich denke, ich einfach weiterhin darauf achten muss, sowohl Core und vor allem Rücken. Ich will einfach keine Rückenschmerzen bekommen. Habe bei den längeren Läufen jetzt immer mal wieder gemerkt, dass es im unteren Rücken ein bisschen zwickt. Dementsprechend ist es mein Fokus, weiterhin hier zu stärken und dagegen zu arbeiten, meine Haltung vor allem aufrecht zu lassen. Dienstag bin ich dann nach der Arbeit oder bin relativ früh von der Arbeit losgekommen und habe gedacht, gut, dann mache ich jetzt nicht nur 10, sondern laufe ein bisschen weiter. Sind dann 14 Kilometer geworden. Hab geguckt, dass ich die ganze Zeit so unter 140 vom Puls bleibe. In der Stunde 22 sind 14 Kilometer, glaube ich, ganz cool für mich. Wie gesagt, Geschwindigkeit tue ich mir extrem schwer zu trainieren und ich laufe ja auch keinen Marathon in 3 Stunden. Deswegen ist jetzt Tempotraining wird jetzt, glaube ich, immer weniger. Ich werde so ein bisschen immer mal eine Tempoeinheit zur Auflockerung reinjagen, aber da nicht meinen Fokus drauf legen. Am Mittwoch habe ich dann relativ früh auch Feierabend gemacht. Ich glaube sogar Minusstunden gemacht, einfach weil ich noch einen 10-Kilometer-Lauf unterbringen wollte und abends Konzerttickets für Powertrip hatte in Nürnberg. Und das waren dann 10 Kilometer, ein bisschen trailiger unterwegs auf meiner Standard-Waldrunde und waren dann auch mit 59 Minuten eine ganz gute Pace dafür, dass da 150 Höhenmeter drin sind. Ich war ja Mittwoch dann auf Powertrip, war irgendwann um 11:30, 12 zu Hause, was eh sehr arbeitnehmerfreundlich ist bei einem Konzert unter der Woche. Zumal ich ja noch 45, 50 Minuten aus Nürnberg nach Hause gefahren bin, bis ich dann pennen konnte, war es 12:30 und am nächsten Tag arbeiten. Und nach der Arbeit dann nach Hause und ja, ich habe gedacht, ich laufe einfach 5 Kilometer, Hauptsache laufen. Hatte dann noch Dungeons and Dragons abends, dementsprechend auch wieder nur ein kleines Zeitfenster, hat 5 Kilometer genau gepasst. Eigentlich wollte ich ein bisschen Tempotraining machen, aber es war absolut nicht drin. Also ich habe einfach durch den Schlafmangel gemerkt, mir fehlt die Power, mir fehlt die Energie, ich bin auch ein bisschen unkonzentriert und muss da jetzt einfach gerade richtig beißen, dass ich überhaupt die 5 Kilometer schaffe. Hab mir schon gedacht, morgen Long Run. ob das was wird. Und da wähle ich lieber eine Strecke, wo ich früher abdrehen kann. Waren dann 5 Kilometer in 29 Minuten, das ist nicht schnell, das ist auch nicht hart, hat sich aber extrem hart angefühlt. Also ich, für mich das Learning aus der Einheit, ich muss gut schlafen vor einem langen Lauf und bin echt froh, dass ich mir fürs Stubai, dass ich Donnerstagabend schon losfahre, dann am Kaiser nochmal Pause mache und dann ins Stubai weiterfahre und da dann für Freitag auch ein Hotelzimmer habe und einfach da versuche, um 9:30 spätestens im Bett zu sein, dass wenn ich um 5 raus muss, ich 8 Stunden guten Schlaf habe. Und vor allem werde ich definitiv kein Bier auf der Pasta-Party trinken, weil das killt Schlaf für mich total. Bin ja momentan eh so meinem Alkoholkonsum sehr am Hinterfragen, habe jetzt den ganzen Januar nichts getrunken. Was sich A auf der Waage halt wirklich gezeigt hat und B auch mein Schlaf einfach besser ist. Und ja, trotz des schlechten 5-Kilometer-Laufs lief halt dann der Freitag richtig locker. Also ich bin mittags dann los, ich arbeite freitags immer nur 6 Stunden, nach dem Mittagessen Kleinigkeit gegessen und dann los. Und meine Beine haben sich super angefühlt, ich habe gut Luft bekommen, die Sonne war so ein bisschen da, war ja perfekt. Genau, und ich bin dann so Richtung Süden einfach durch den Wald gelaufen und habe mal so eine Strecke bisschen verändert, die ich normalerweise in die andere Richtung laufe. Ich habe nämlich festgestellt, ich laufe alle meine Strecken immer gegen den Uhrzeigersinn. Also ich gehe immer rechter Hand und bis ich dann wieder da bin. Und ich habe jetzt mal ganz bewusst versucht, was mit dem Uhrzeigersinn zu laufen. Und das hat erstmal mein Gehirn total rausgefordert. Also schon spannend, was man sich so über die Jahre angewöhnt. Und dann hatte ich so 13 Kilometer auf der Uhr. Mein Ziel waren es, 26 Kilometer an dem Tag zu laufen. Ich dachte, gut, jetzt bin ich hier. Wenn ich jetzt zurücklaufe, dann bin ich ungefähr bei 21 Kilometer, bis ich an dem Punkt bin, wo ich weiß, jetzt sind es noch 5 Kilometer nach Hause. Und das hat mir, ja, ich kann inzwischen, glaube ich, einfach in meinen Heimwäldern hier ganz genau timen, wie viel Kilometer ich laufe ab einer gewissen Länge, weil ich einfach weiß, von welchem Punkt im Wald genau wie viel Kilometer es denn noch bin, bis ich wieder an der Gartentür bin. Ich bin einfach nur nach Bauchgefühl gelaufen. Ich habe ganz wenig auf die Uhr geguckt. Ich bin gegangen, wenn ich Lust hatte zu gehen, oder ich habe mal einen Obstriegel zwischendrin gegessen, getrunken. Jede Ste oder Steigungen, die ich jetzt nicht wirklich schnell hochlaufen kann, ohne dass es Körner frisst, gegangen. Und als ich dann die Uhr abgedrückt habe, waren es 2 Stunden 43 für 26 Kilometer. Das ist eine 6:15er Pace. Also wenn man sieht, dass ich meine 10 Kilometer Läufe oder die 5 Kilometer Läufe in keiner anderen Pace gelaufen ist, dann muss ich einfach sagen, das war ein schneller Long Run. Das ist definitiv schneller, als ich in einen Wettkampf laufen würde, auch wenn es jetzt noch nur ein Drittel oder ein bisschen mehr als oder ein bisschen weniger als die Hälfte meiner Wettkampfdistanz ist, aber natürlich mit wesentlich weniger Höhenmetern, waren so um die 400. Und der Wettkampf ist Faktor 10 von den Höhenmetern, von daher würde ich da auch noch mal länger brauchen, aber es war einfach ein gute Einheit und man merkt so krass deutlich den Unterschied. Ich war einfach am Donnerstag um 10:30 im Bett und habe um spätestens 11 geschlafen und bis um 6 gepennt und gut geschlafen und dann im Homeoffice gewesen, einen ruhigen Arbeitstag gehabt, ohne Stress, ohne Streitereien, ohne Ärger und da war dann die Leistungsfähigkeit eine ganz andere als am Donnerstag mit wenig Schlaf und dann auch einen stressigen Arbeitstag mit ein bisschen Ärger. Genau. Samstag, wie vorhin schon erwähnt, das Winterbiwak, um 8 aufgestanden, um 8:30 los und dann erstmal fast 3 Stunden im Auto gefahren, was natürlich auch mal so einfach runterkommen, Musik hören, mit einem guten Freund reden. Das ist auch wirklich Regeneration. Und das war jetzt mein erster Ruhetag seit dem 31.12. Man hat jetzt schon gemerkt, mein Körper hat gearbeitet, aber andererseits habe ich auch gemerkt, wie Irgendwas in meinem Unterbewusstsein sagt, im Moment, irgendwie haben wir heute noch keinen Sport gemacht, was ist nicht in Ordnung. Bin dann auch irgendwann am Nachmittag, wie alles aufgebaut war, dann mal eine Runde spazieren gegangen, auch um allein zu sein, weil unter Leuten die ganze Zeit und es ist ja nicht so mein Ding. Und ja, Bewegung gehört für mich einfach gerade dazu und ist wichtig. Und wie vorhin schon erwähnt, wir sind dann früh relativ gut losgekommen, vor allem, weil die beiden anderen, die noch da waren, Jonas und Raffi, noch nach Bremen mussten, was eine 8-stündige Fahrt ist. Und wir sagen, ja gut, zu zweit bleiben wir jetzt auch nicht hier, fahren wir lieber zurück. Und da waren wir um 1 zu Hause, bis ich dann meinen Rucksack ausgepackt hat, Schlafsack aufgehängt. Es erwartet mich heute auch noch, alles wieder zu verpacken und fertig zu machen fürs nächste Abenteuer. Was dann um 3. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe ein gemütliches Krafttraining gemacht, mit dem Fokus auf Beine, nicht auf Beine, auf Arme, auch ein bisschen Beine und wieder Core und Bauch, schadet nicht, macht man eh zu selten und das war dann ein guter Abschluss für die Woche und so kann ich auch die Woche dann jetzt gleich Montag mit einem längeren Lauf durchstarten, weil ich gestern keinen Longrun gemacht habe. Ich plane einfach jetzt weiter Woche für Woche mit einem groben Plan und natürlich das Kernthema ist immer der Longrun. Der Longrun muss einmal die Woche funktionieren. Ich versuche jetzt einfach konstant den Longrun jede Woche um 2 Kilometer zu steigern und dann müsste ich relativ gut durchkommen bis zum Wettkampf. Und ja, Training läuft super und ich fühle mich einfach richtig gut und bin guter Dinge, wie ich mich für ein Stubai angemeldet habe. Ich habe, oh Gott, euch das hinkriegen, nochmal diese Trainingsroutine reinzukriegen, wie ich sie früher hatte, aber es funktioniert echt gut. Ab jetzt Februar wird mein Training sich immer auf einmal die Woche Kraft reduzieren, dafür einen zusätzlichen Lauf. So wie ich die kommende Woche geplant habe, komme ich auf fast 80 Kilometer in der Woche. Das ist dann schon mal noch eine andere Ansage, weil jetzt waren es knapp 53. Also ich steigere jetzt mal einmal die Woche durch zwei längere Einheiten, meinen Wochenumfang. Mal gucken, wie es mir damit geht. Der Sound der Woche. Ja, und der Sound der Woche steht natürlich im Zeichen des Konzerts, das ich besucht habe am Mittwoch. Power Trip ist. Der Song der Woche ist Executioner's Tax Swing the Axe von Power Trip. Power Trip ist eine Thrash-Metal-Band aus Dallas, Texas. Sagen sie gern auch bei jedem zweiten Song nochmal an, dass sie aus Dallas, Texas kommen. Das scheint sehr wichtig für viele Bands zu sein. Wurden 2008 gegründet. So Hardcore-Punk-Ansätze in ihrem klassischen Thrash drinnen. Ich bin jetzt nicht der große Hardcore-Fan, aber da lockert es die Mischung so ein bisschen auf. Executioner's Tax ist vom 2017er Album Nightmare Logic. Ist auch das Album, mit dem ich damals Power Trip kennengelernt habe. Und ich glaube, also ja, auch eins meiner Lieblingsalben, die ich von Power Trip habe und hier auch auf Vinyl stehen habe. Ist einfach durch und durch ein geiles Album. Also Hörempfehlung fürs ganze Album. Diese Woche der Sound der Woche, Executioner's Tax. 2020 ist der ursprüngliche Sänger Riley Gale verstorben. Es war dann lang unklar, wie es mit der Band weitergeht, aber jetzt haben sie einen neuen Sänger und der macht's wirklich gut. Und der vom Gesanglichen auf jeden Fall gleichwertig. Die Ansagen, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, waren so ein bisschen, naja, amerikanisch, also typisch für amerikanische Bands. Well, Power Trip von Dallas, Texas, and the next song is. Ja, muss man mögen. Ich bin ja eher so der Freund, gar keine Ansagen zu machen. Ich mache auf der Bühne auch in der Regel gar keine Ansagen, außer es reißt gerade eine Gitarrenseite und wir müssen irgendwie 5 Minuten überbrücken, bis die Seite gewechselt ist oder so. Dann sage ich doch mal was. Aber normalerweise kommt über ein Danke oder das ist unser letzter Song nicht hinaus. zum Konzert im Z-Bau von Powertrip. Der Z-Bau habe ich jetzt schon viele Konzerte gesehen, dass der Sound eigentlich immer extrem gut, nur leider ganz blöde Säulen in der Konzertarea, weswegen man doch manchmal einfach nur Säule sieht. Wir hatten Glück, hinten neben dem Mischpult gibt es so eine kleine Stufe, auf die man sich stellen kann, da hat man einen super Überblick, und ich hätte ja auch gar nicht vorne sein wollen, weil vom ersten Ton von Powertrip bis zum letzten Akkord war da einfach Krieg vor der Bühne, und ich glaube pro Song 20, 30 Leute auf der Bühne, die ins Publikum gesprungen sind. Ich habe die ganze Zeit nur Schuhe, Hüte, Mützen und Jacken fliegen sehen. Einer unserer Mitfahrer hat auch seine Jacke dezent verloren, und Bierduschen etc. Also richtig extrem wild und irgendwie auch geil, auch wenn ich nicht drinstehen will. Aber gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Manche Leute genießen halt Musik einfach, wenn sie sich dabei bewegen und Pogo tanzen. Meins ist es nett, aber es ist schön zu anzuschauen, mit 1,83 auf einer Stufe zu stehen und dann übers Publikum zu sehen und zu sehen, wie da vorne einfach absoluter Hexenkessel ist. Schon geil. Dann der einzige Wermutstropfen war einfach die Merch-Kosten. Ich kaufe unheimlich gern Band-Merch, auch weil ich die Bands natürlich gerne unterstütze und ich in der eigene, also durch die eigene Band auch weiß, wie wichtig das für Bands ist, dass Merch gekauft wird, weil mit Tonträgern verdient man nicht mehr wirklich Geld, weil die wenigsten Leute, so wie ich, halt noch eine Plattensammlung zu Hause stehen haben, sondern hauptsächlich Spotify oder Apple Music nutzen, um Musik zu hören, oder Bandcamp. Ein T-Shirt verdient man echt gut, aber 45 Euro sind leider einfach zu teuer für ein Tour-Shirt. Jetzt genug von der Musik und weiter. Nerdkram. Genau, mit Nerdkram geht's weiter. Und da habe ich mir mal einen Film vorgenommen, den ich vergangene Woche geguckt habe. Ich habe es ja auch im Intro schon gesagt, hier, die Nazi-Scheiße, die die CDU-CSU gerade abzieht, die hat mir ganz schön aufs Gemüt geschlagen. Also sollten unter meinen Hörern auch irgendwelche Leute sein, die der Meinung sind, dass es richtig ist, bei der AfD, diesen Arschlöchern, diesen Faschisten, ihr Häkchen zu machen bei der Bundestagswahl. Fickt euch, ihr könnt auch direkt ausmachen und gehen. Danke, ciao. Ich habe letzte Woche Dienstag in Glorious Bastards geguckt. Einen meiner liebsten Tarantino-Filme. Ich denke, die meisten werden ihn kennen, aber ich habe ihn einfach jetzt erstmal seit 10 Jahren, glaube ich, wieder gesehen und muss sagen, der Film ist so stark gealtert. Und gerade in der Woche, wo es ganz normal ist, dass wir anscheinend mit Nazis zusammenarbeiten, ist es umso wichtiger, den inneren Bärenjuden zu channeln und wehrhaft zu bleiben und zu sagen, das lasse ich mir nicht bieten und ich werde dagegen mein Maul aufmachen und Taten im Notfall auch folgen lassen. Das ist kein Aufruf zur Gewalt, sondern einfach zu wehrhafter Demokratie. Aber jetzt zum Film. Inglourious Basterds ist 2009 erschienen, in der Hauptrolle Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent, bitte entschuldigt mein Französisch, und Diane Kruger. Es dreht sich eben um die zwei Protagonisten, Lieutenant Aldo Raine, der den Glorious Bastards anführt, und Obersturmbannführer Hans Landa, der von Christoph Waltz gespielt wird. Und die zwei weiblichen Rollen ist einmal Shoshana, eine Kinobesitzerin, Shoshana Dreifuß, um genau zu sein, und Bridget von Hammersmark, ein deutschen Filmstar, glaube ich, so eine Persiflage auf Leni Riefenstahl sein soll, gespielt von Diane Kruger. Film spielt im fiktiven Zweiten Weltkrieg im von Nazi besetzten Frankreich, und die Bastards sind eine Eliteeinheit aus jüdischen Soldaten, die hinter die feindlichen Linien im Nazi-Deutschland geflogen wurden, um dort Nazis zu jagen. Und ich denke mal, es ist Guerilla-Kriegsführung, also einfach Angst zu verbreiten und die Wehrmacht zu schwächen. Und Sehr witzig, es ist einfach eine Mischung zwischen Drama, Actionfilm und so auch ein bisschen Comedy. Also vor allem der Charakter um Hans Lander und aber auch Brad Pitt haben Comedy-Parts, also witzige Sachen, witzige Dialoge. Und allgemein, neben der brutalen Gewalt ist vor allem eben die Dialoge, was den Film so besonders macht. Ich finde, es sind die stärksten Tarantino-Dialoge, die man so finden kann. Und das ist ja das Besondere an dem Film. Also so ganz lange Dialoge. Die Einführungsszene dauert knapp eine halbe Stunde und besteht einfach nur aus einem Dialog zwischen einem französischen Ziegenbauern und Obersturmbannführer Hans Landa, wo auch die Sprache und in der Sprache, in der gesprochen wird, ganz wichtig ist und die auch wechselt. Deswegen diesen Film, ich bin eh so ein Verfechter von Original-Moviescore und Original-Ton. Den Film kann man meiner Meinung nach nicht gucken ohne den Originalton mit Untertitel, wenn man es braucht. Also ich brauche es meistens bei Englisch, bei Französisch auf jeden Fall. Und der Film ist in Deutsch, Französisch und Englisch aufgenommen und es ist einfach super wichtig fürs Verständnis, wer gerade was sagt, in welcher Sprache und wer es verstehen kann, dass man diesen Film auf Englisch schaut oder also im Original-Sound schaut. Bei Rotten Tomatoes hat er 89%, was für Rotten Tomatoes ja auch wirklich gut ist. Und Oscar Wilde hat einen Oscar als bester Nebendarsteller in seiner Rolle als Hans Landa bekommen. Und absolut, also wer Hans Landa noch nicht gesehen hat, man kann Christoph Waltz auch dann irgendwie gar nicht mehr anders sehen. Das ist die perfekte Rolle für ihn. Und er hat ja danach dann auch in Django nochmal eine Rolle gehabt. Und auch da war er großartig, aber ist nicht mehr an Hans Landa rangekommen, meiner Meinung nach. So, ein bisschen, also wie gesagt, der Film hat mich sehr aufgebaut, moralisch, nach dieser harten Woche, in der wir unsere freiheitliche Demokratie bröckeln haben sehen. Und ich hoffe und ich bin auch froh darüber, dass viele Leute auf der Straße waren, laut geworden sind und Flagge gezeigt haben. Und auch wenn ich mich normalerweise im Internet nicht mehr zur Politik äußere, weil es einfach vergebene Liebesmühe ist, alerta, alerta, Antifaschista. Und damit entlasse ich euch in die nächste Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder und dann gucken wir mal, wie es mir nach meinen 30 Kilometer Umfangssteigerungen pro Woche geht. Ich hoffe, ich kann es durchziehen. Wie gesagt, die Woche zwei Konzerte. Eins in Leipzig, eins in Würzburg. Heißt, da geht auch viel Zeit für drauf. Gott sei Dank habe ich Mittwoch frei und kann dann ausschlafen und da nochmal eine längere Einheit laufen, aber ich bin mir sicher, dass das was wird und freue mich drauf, von euch zu hören. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast ein bisschen unterstützt, liked, Kommentare abgebt, euren Freunden davon erzählt, auf Instagram mir folgt, vielleicht meinen Beitrag teilt. So werden die Leute aufmerksam. Ich glaube, vieles von dem ich erzähle, kann spannend sein und ich wünsche euch einen guten Start in Februar. Haltet die Ohren steif und lasst euch nicht unterkriegen von den Arschlöchern, die uns versuchen kaputt zu machen. Bis nächste Woche, euer Flo vom Schnaufcast.
Schnaufcast, einen Podcast über Trailrunning, Popkultur und Nerdkram.